HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Der Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Daniela Baumeister. Er ist Journalist und Musiker, Musikwissenschaftler und Entertainer, Moderator und Professor. Er ist einer, den man aus dem Fernsehen und auch an der Stimme kennt. Er hatte in der heutigen Zeit ganz wichtig immer ein Zimmer frei in einer netten WG. Er ist Götz Alsmann und er ist heute Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur, was mich ganz besonders freut.
Guten Tag. Das freut mich auch. Hallo. Ich wundere mich über die Bezeichnung Journalist. Ich glaube, das ist das, was ich am wenigsten bin, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ich denke schon. Ja? Ich würde jetzt mal von unserer Branche aus sagen, besser kann man es eigentlich nicht machen, oder?
Großer Gott. Also ich habe mich wirklich nie als Journalist gesehen und habe auch immer gedacht, dass dieser Part bei Zimmerfrei Christine Westermann zukommt. Allerdings weiß ich, dass als ich vor 30 Jahren bei meiner Eheschließung meinen Beruf angeben musste, dass ich damals ganz keck Musikjournalist geschrieben habe.
Hat sich gut gehalten. Dann bleiben wir doch bei der Bühne. Sie stehen seit 40 Jahren auf der Bühne, seit der ersten Band mit 16. Ist das denn immer noch so spannend wie damals?
Die Bühne ist immer noch ein sehr spannender Ort. Vieles hat sich verändert im Laufe der vielen Jahre, aber unverändert bleibt die Lust vor Publikum zu spielen, sich selbst vor Publikum zu beweisen und auch die Gier danach, vom Publikum geliebt zu werden. Das ist eine ganz wichtige Triebfeder für jemanden, der auf Tournee geht.
Das heißt, man ist auch eitel, wenn man da vorne steht, so eine kleine Rampensau,
oder? Ich bin absolut eitel, aber ich bin uneitel genug, es zuzugeben.
Und war das damals mit 16 auch schon so?
Ja, natürlich.
Welche Bühne ist Ihnen denn die liebste? Die als Pianist, als Macher einer Musikrevue mit amerikanischen Schlagern oder als Radiomoderator, wo Sie ausgraben können, was keiner kennt oder keiner mehr spielt? Oder ist es der Entertainer, der einfach mal Kasper sein darf? Oder der Professor?
Ich mag das alles gleichermaßen, denn nichts wäre fataler, als dem Publikum zu suggerieren, also wie ihr mich jetzt hier seht am Flügel, das ist eigentlich das, worauf ich gerade keine Lust habe, lieber sehe ich jetzt im Rundfunkstudio. Das ist ja das Schöne an meinem Berufsleben, dass ich all diese Dinge gleichzeitig machen kann und mich jedes Mal wieder voll auf die gerade aktuelle Tätigkeit konzentrieren kann. Ja, es kommt keine Langeweile auf, es kommt eine positive Routine auf, keine negative Routine. Also negative Routine wäre, wenn man sich im Grunde langweilt. Es kommt eine positive Routine auf, das heißt, die Dinge sind in einem guten Fluss, die Dinge laufen immer besser, die Dinge funktionieren handwerklich immer geschmeidiger. Also gut, um diese Frage mit einem Satz zu beantworten, ich mache alles gleich gern.
Und man wird immer besser, Sie werden immer besser, wenn Sie sagen, dass es handwerklich wird.
Ja, daran kann man immer feilen und arbeiten.
Ja. Ich habe mal so ein bisschen bei uns im Musikarchiv gewildert. Da ist sehr viel Götz Alsmann vorhanden. Können wir Sie anhand der Musik, die Sie machen, charakterisieren? Also zum Beispiel mal mit einem Schlager von Günther Ernst und Willi Demel. Ich träume so gern bei leiser Musik. Trifft das auf Sie zu?
Das trifft sicherlich auf mich zu. Ich hoffe, dass es auf die meisten unserer Hörerinnen und Hörer auch zutrifft.
Oder von Bruno Balz und Michael Jari. Brauchst du fürs Herz eine Miss?
Oder für die Lippen einen Kiss.
Oder für die Lippen einen Kiss.
Auf jeden Fall.
Die bleibt aber seit über 20 Jahren die gleiche, vermutlich, dieselbe.
Ja, ich bin jetzt bald 30 Jahre verheiratet und damit ist alles gesagt.
Was ist mit dem Mambo-Mann?
Der Mambo-Mann.
Ist so gut.
Ja, der ist so gut. Seht ihr, wie er geht, wie er sich bewegt und sie dann flach legt. Das ist ein alter Schlager von den Andrew Sisters, den ich mal eingedeutscht habe. Und ich denke, dass alles das, was auf dem Mambo-Mann so als besondere Eigenschaft gemünzt, dass das natürlich auf mich auch zutrifft, denn meine Bewegungen sind von einer eigenartig seltsam fließenden Art und mein Gang ist absolut nichts versprechend. Ich denke, das ist genauso.
Kennen Sie Blaue Montage? Frei nach Hans Haller und Gerhard Bronner?
Ja, Blaue Montage sind eigentlich in unserem normalen Sprachgebrauch Muße-Montage. Aber in diesem Lied geht es um einen ganz schlimmen Kater, den man vom Wochenende mit dem Wochenanfang rüberzieht. Und diese Blauen Montage kenne ich sehr gut.
Also ein Gläschen Wein und du, Werner Müller, das gibt's auch.
Leise Musik dazu, bei unserem Rendezvous heute Nacht.
Und zuckersüß kann es auch sein. Das war Ralf Siegel.
Deine Liebe ist so zuckersüß wie ein Apfel aus dem Paradies. Das sind Zeilen, die jetzt vielleicht dem einen oder anderen komisch vorkommen oder meinen, das kann man nur ironisch singen. Aber ganz ehrlich, wenn man es denn singt und man singt es ernsthaft, dann sind das sehr schöne Zeilen. Dann sind das sehr schöne Zeilen, die in ihrem literarischen Wert der Penela-Lyrik von Bob Dylan in nichts nachstehen.
Wie ist es denn mit dem kleinen Bär mit den großen Ohren? Ist das tatsächlich Ihr Talisman?
Selbstverständlich. Der kleine Bär mit großen Ohren ist insofern ein Talisman, weil es vielleicht meine populärste Nummer ist. Mhm. War auf einem meiner erfolgreichsten Alben drauf, auf dem Album Tabu. Dafür habe ich meinen ersten Echo bekommen. Und immer wieder gibt es Fragen, ob wir das noch spielen. Und wenn wir es mal in einem oder anderen Programm als Zugabe spielen, dann sehe ich wirklich an der Reaktion der Leute, das ist das Lied.
Haben Sie eigentlich auch Schwächen? Rodgers und Hammerstein hatten welche.
Meine kleinen Schwächen, ja, natürlich. Das ist My Favorite Things. Und dort werden alle diese schönen Dinge aufgeschrieben, die man eigentlich gar nicht so richtig definieren kann. Ja? Schneeflocken, die meine Wimpern leicht streifen, verpackte Päckchen in buntem Papier, hellbraune Ponys und ziehende Wildgänse ganz nah bei mir. Ja, das sind Naturimpressionen, das sind gute Gefühle, das dann sogar noch als direkte Übertragung aus dem Englischen. Und das ist nicht umsonst ein Weltschlager, ein Klassiker. Und ich werde oft gefragt, wie ich es mir zumuten konnte oder wie ich es mir anmaßen konnte, My Favorite Things noch mit einem deutschen Text aufzunehmen, wo das doch die große Paradenummer von John Coltrane gewesen sei. Und dann sage ich immer, meine Version hat gegenüber der von John Coltrane einen entscheidenden Vorteil.
Sie hat Text.
Nein, ich habe kein Sopransaxophon dabei.
Also es ist der alte Zauber und wenn man drüber spricht, kriegt man ein bisschen Gänsehaut. Ich jedenfalls.
Das freut mich. Also ich glaube wirklich, dass diese Texte schön sangbar sind, dass diese Texte natürlich altmodisch sind, aber vielleicht passen sie deshalb auch zu mir.
Dass sie altmodisch sind, haben sie immer mal wieder gesagt. Auch darüber reden wir gleich. Aber ich finde, den Talisman hören wir jetzt erstmal.
Bitte schön.
Ein kleiner Bär mit großen Ohren.
Ein kleiner Bär mit großen Ohren. Das ist mein Talisman. Noch niemals hab ich ihn verloren. Mein ganzes Herz hängt dran. Eine Erinnerung an wunderbare Stunden. Schon lange entschwunden, doch immer denk ich dran, weil ich sie doch niemals vergessen kann. Ein kleiner Bär mit großen Ohren. Das ist mein Talisman. Es waren ein Junge und ein Mädchen, die liebten einander so sehr.
Der Doppelkopf in H2 Kultur mit Götz Alsmann und Daniela Baumeister. Wir haben jetzt schon mal ein bisschen angefangen und man kann schon ahnen, der Mann hat viel gemacht. Jetzt hat er leider kein freies Zimmer mehr beim WDR, aber sehr viel mehr Radiozeit. Ab Januar 12 Stunden Sendung pro Woche, doppelt so viel wie vorher. Ja. Nehmen wir doch Götz Alsmann erstmal den Entertainer. Es gibt kein Zimmer mehr in der WG im WDR. Fehlt Ihnen jetzt schon was?
Ganz ehrlich, nein. Abgesehen von dem Kontakt zu diesen Kollegen, wir hatten über viele Jahre ein sehr homogenes Team, viele Leute, die in allen möglichen Gewerken fast von Anfang an dabei waren. Das wird mir fehlen. Natürlich fehlt mir momentan schon der Gedankenaustausch mit Christine Westermann. Das werden wir aber auf privater Basis sicherlich nachholen. Es ist auserzählt, es ist zu Ende, alles hat seine Zeit. Ich finde es großartig, dass wir schon vor 3,5 Jahren mit dem WDR gemeinsam dieses Ausschlussszenario entwickeln konnten zum 20. Geburtstag. Dass wir nicht eines Tages die Zeitung aufschlagen und lesen, die Sendung ist abgesetzt. Ich denke, dass es eine schöne Sache ist, so aufzuhören. Wir haben mit einer großen Abschiedsgala aufgehört, die sich über Stunden hinzog mit fast 1,5 Dutzend Gästen. Sehr viel Musik und schöner kann man nicht aufhören.
Ich höre zwischen den Zeilen, es war nicht allein Ihre Entscheidung.
Es war eine Diskussion. Wir wurden ganz offen gefragt, wie lange wir glauben, dass wir das noch machen können und wie lange wir glauben, dass wir das noch machen wollen. Das sind wir gefragt worden, ergebnisoffen. Und dann haben wir uns überlegt, ja, wie lange können wir das machen? Das ist eine körperlich extrem fordernde Sendung. Fragen Sie meine Leber. Es ist eine Sendung, die im Laufe dieser 20 Jahre vom Publikum Zuspruch, Höhen und Tiefen erlebt hat. In den letzten Jahren gerade wieder Höhen. Es wäre einfach schrecklich, wenn diese feste Institution des Unterhaltungsfernsehens irgendwie dahinsiechen würde. Darüber sind wir uns klar gewesen. Und ich glaube, vor dem Dahinsiechen wollte man uns auch bewahren.
Haben Sie eigentlich unter Hüten in Badewannen voller Seifenschaum oder am Klavier mit Leuten, die nicht singen können, selbst was Neues über sich selber gelernt oder erkannt?
Ich glaube, man kann mit jedem Hut auf und in jeder Badewanne und mit jedem Sänger noch ein Stück Restwürde bewahren.
Was war denn so spannend an diesen, ja, doch sehr albernen Spielen und Gesprächsfetzen, aber dann doch auch immer wieder sehr interessanten Gesprächspartnern?
Sehr spannend war, was meinen Teil, also speziell die Spiele und den Schabernack anbetraf, diese völlige Unberechenbarkeit, wer sich wie weit auf die Sendung einlässt. Da kamen wirklich Berufskomödianten, die sich so gar nicht auf die Sendung einlassen wollten. Und da kamen sehr seriöse Männer.
Zum Beispiel?
Olaf Henkel zum Beispiel gehörte zu denen, die damals in Hamburg bei dem Bill Haley-Konzert das Mobiliar in Stücke gehauen haben. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Und das haben wir nachgespielt mit dem
Amüsant.
Er hat sich dermaßen also in diese Aufgabe hineingeschmissen und das Mobiliar zerdeppert. Das war eine Wonne, sich das anzuschauen. Dann gab es wirkliche Senioren der Unterhaltungsbranche. Ich nenne jetzt nochmal Harald Junke oder den großartigen Blecki Fuchsberger. Wo wir auch gedacht haben, naja, wie weit machen Sie mit, wie weit lassen Sie sich ein, wie weit können Sie es, wie weit wollen Sie es, und die sind uns nichts schuldig geblieben, überhaupt nichts. Das waren mit die faszinierendsten Begegnungen, die wir hatten.
Sie haben ja über 20 Jahre auch unheimlich viele Leute dann mal ganz eng kennengelernt, im Rahmen einer Fernsehsendung. Gab es auch etwas, was nicht ging?
Eigentlich nicht. Es gab Dinge, bei denen man im Nachhinein eigentlich erst merkte, dass es unglücklich war. Während wir es damals gemacht haben, waren wir felsenfest davon überzeugt, das Richtige zu tun. Ich nenne nur die unselige Sendung mit Cherno Jubatai, die ja nun auch mittlerweile Teil der deutschen Fernsehfolklore geworden ist. Das war keine Glanzleistung von uns.
Was hat da nicht funktioniert?
Es war auch keine Glanzleistung von Cherno, aber es war einfach, es war schlechtes Fernsehen. Ja nun, er hatte damals in verschiedenen Interviews bekannt gegeben, dass seine größte Lebensleistung die Bekämpfung seiner Rechtschreibschwäche, die er in der Jugend hatte, gewesen sei. Und dann haben wir gedacht, das wollen wir mit ihm zusammen feiern, haben ihm einen Teller Buchstabensuppe serviert, ein Scrabble-Spiel. Ich habe ihm ein Pflaster auf die Stirn geklebt, wo ABC drauf stand, und war so ein echtes ABC-Pflaster. Und und er wurde immer saurer und immer unwilliger, und das haben wir natürlich irgendwie auch gemerkt. Und dann habe ich aber immer noch eins draufgesetzt, und irgendwann ist er dann einfach gegangen während der Sendung. Dann haben wir gedacht, Traumsituation. Dann haben wir die Sendung ohne ihn weitergemacht. Ich bin ins Publikum gegangen, habe Leute für ein Spiel ausgesucht. Christine hat alte Anekdoten aus der Drehscheibe erzählt, und ich habe was am Klavier gemacht, und irgendwann war er wieder da. Und haben wir die Sendung mehr schlecht als recht zu Ende gebracht. In unserer eigenen Wahrnehmung war es so, dass wir eine fantastische, unglaublich spontane, unfassbar witzige Glanzleistung abgeliefert haben. Aber als die Sendung dann nach 5 Jahren endlich ausgestrahlt wurde, mussten wir feststellen, wir waren grausam. Er war auch nicht eine Viertelstunde weg, sondern nur 3 Minuten. Und eigentlich haben wir nur etwas gemacht, was wir sonst bei keinem Gast gemacht haben. Wir haben ihn einfach nicht wirklich willkommen geheißen. Wir haben ihm nicht wirklich den roten Teppich ausgerollt, den er verdiente. Und da sind wir alle ein bisschen schlauer geworden danach. Allerdings, der Moderator der damals hoch im Schwange stehenden Sendung Verstehen Sie Spaß, verstand eben auch wenig Spaß. Da kamen halt einige Dinge zusammen, und es gilt der Satz unseres ehemaligen Redakteurs: aus schlechter Stimmung entsteht keine gute Unterhaltung.
Wollten Sie jemals mit Christine Westermann selber in eine WG?
Ich wollte noch nie in meinem Leben in eine WG. Ich hoffe auch, dass mir das erspart bleibt.
Es ist schwer, bei Ihnen Musik auszusuchen, weil Sie, wie gesagt, so viel gemacht haben, weil alles wahnsinnig schön ist. Suchen Sie doch mal jetzt einen Titel aus von sich, den wir jetzt spielen.
Ja, ich würde mich freuen, wenn Sie My Funny Valentine auflegen von unserem Broadway-Album. Ich habe ein Album gemacht mit alten Broadway-Knüllern, direkt am Broadway auch aufgenommen, im ältesten Studio von New York, im Sears-Sound-Studio. Und da habe ich wirklich einen ganz alten deutschen Text ausgegraben zu dieser vielleicht meist aufgenommenen Jazzballade aller Zeiten. My Funny Valentine, wie eine Traumvision.
Das machen wir doch.
Schön.
Wie eine Traumvision aus einer anderen Welt. So sah ich dich in der Nacht, fast fremd und doch vertraut, hast du mich angeschaut und mir so zärtlich zugelacht. Gibt es dich in Wirklichkeit, dann komm aus der Dunkelheit, bleib bei mir für alle Zeit und sei mein.
Der Doppelkopf mit Götz Alsmann und Daniela Baumeister. Eine Sendung voller Musik, auch wenn wir reden mal zwischendurch. Götz Alsmann, Sie haben es eben gesagt, My Funny Valentine ist ja ein Schlager, ist ein Stück aus dem Great American Songbook. In Amerika heißt das aber nicht Schlager. In Frankreich heißt das Chanson und ist Teil der Popkultur. Und bei uns ist das schwierig. Warum?
Bei uns ist das schwierig. Warum? Das hat sicherlich verschiedene Ursachen. Eine dieser Ursachen liegt im Generationskonflikt der 60er Jahre begründet. Ich glaube ja, dass die 68er sich, was die Auflockerung der Gesellschaft anbetrifft, in ihrer Wichtigkeit etwas überschätzen. Ich glaube, dass die Auflockerung der Gesellschaft vielmehr durch Popmusik erfolgt ist und durch den wirklich breiten Konsum von Popmusik in allen Altersklassen und in allen Bevölkerungsschichten. Und da war es so, dass wenn früher eine wilde, heiße Beatnummer deutsch gesungen wurde, dass das vom Beat-Publikum nicht zur Kenntnis genommen wurde und dass das automatisch unter Schlager subsumiert wurde, sodass dieser Generationskonflikt weniger über die wilde, laute, heiße Musik als vielmehr über die Benutzung der englischen Sprache stattfand. Das war eigentlich der Knackpunkt. Und das führte dann dazu, dass alles, was deutsch gesungen war, für viele Jahre komplett diskreditiert war. Komplett diskreditiert war. Und wenn dann noch jemand natürlich mit einem Sunnyboy-Image Lieder mit Herzschmerz, Liebe und Triebe sang, dann stand er dermaßen auf verlorenem Posten. Und dadurch erfolgte damals ein kompletter Bruch auch mit unserer eigenen Popmusiktradition, mit unserer Schlagertradition. Ich will Ihnen ein Gegenbeispiel nennen. Ich bin, als wir vor einigen Jahren unser Paris-Album in Paris aufgenommen haben, morgens mit einem Taxifahrer magribinischen Geblüts durch Paris gefahren zum Studio. Und es lief eine uralte Nummer von Charles Trenet im Radio. Und er hat selbstverständlich mitgesungen, und zwar laut. Ja, boom, was in den 30er Jahren. Und dasselbe Lied hörte ich ein paar Tage später in Paris, in der Version von Blossom Dearie, einer lange in Paris ansässigen Jazzsängerin und Pianistin, eine Aufnahme aus den 50er Jahren. Eine wunderbare Version, boom, auf Französisch gesungen mit starkem amerikanischen Akzent. Und als diese Nummer durch war, kam irgendwas von Madonna. Das heißt also, man spielte das im Radio, ohne es hinterher zu entschuldigen oder zu erklären. Bei uns würde man sagen, ja, das war jetzt aber, mein Gott, aus der Mottenkiste, haben Sie ja selber gehört, na jetzt aber schnell wieder zurück in die Hitparade. Es war wirklich es war ein Beispiel für ganz große Musikkonsumenten-Normalität. Und das ist unserem Land irgendwann in den 60er Jahren leider abhandengekommen.
Können Sie etwas dafür tun, dass wir das noch lernen? Also, dass wir Helene Fischer genauso schätzen wie Michael Jari oder die Beatles? Oder
ja, ich denke, dass der zeitgenössische Schlager, wie er durch Helene Fischer natürlich am erfolgreichsten repräsentiert wird, mittlerweile eine völlig andere Funktion hat und ein ganz anderes Publikum hat. Der Erfolg zeigt aber auch, wie groß die Sehnsucht ist, sich in seiner Muttersprache unterhalten zu lassen. Übrigens, einer meiner Musiker war unlängst bei einem Ärztekonzert. Und wie er da so in der Pause am Bierstand stand und wartete, hörte er vor sich zwei Menschen reden, zwei Männer. Und einer sagte, also muss ich sagen, letzte Woche bei Andrea Berg war das mit dem Bierstand besser organisiert. Da sehen Sie, also die Konsumgrenzen und die Subkulturen haben sich mittlerweile doch in vielen, vielen Teilen ergänzt und überschnitten. Und das, was ich mache, ist, glaube ich, dann wieder abseits als ganz klar bewusste retrospektive Aufarbeitung von Schlagervergangenheit. Aber ähnlich wie es Ulrich Tukur macht oder Max Rabe.
Und unsere Hörerinnen und Hörer gehen natürlich auch, wenn sie kommen, in die Alte Oper zum Beispiel. Das ist
gerne,
immer ausverkauft. Warum sollen denn die Alten, also jetzt das, was sie sehr gerne machen, Michael Jari, Erwin Halitz, Hans Haller, Theo Markeben, nicht vergessen werden?
Weil es großartige Komponisten waren, einfallsreiche Melodienbastler, absolut auf Augenhöhe mit Cole Porter oder George Gershwin. Es waren ausgebildete Musiker, für die Musik kein großes Geheimnis darstellte. Auch da hat sich ja sehr viel geändert. Anfang der 70er Jahre wurde halt der Schlagerbereich immer mehr dominiert von frustrierten Beatmusikern, die eigentlich den Rolling Stones Traum geträumt hatten, aber dann halt doch mit einem unter Umständen bescheidenen musikalischen Haushalt Post-Beat-Musikplatten als Schlager verkauft haben. Das war bei Markeben, Jari und anderen und Peter Kreuder anders. Die kamen vom Theater, die kamen von der Operette, die kamen sicherlich aus einer Zeit, in der Schlager noch nicht als Demo aufgenommen wurden, sondern mit Papier und Bleistift aufgeschrieben wurden. Und das haben sie gemeinsam mit George Gershwin, Cole Porter, Jerome Kern und all den großen Meistern des American Songbook und auch gemeinsam mit den Meistern des französischen Chansons, mit Charles Trenet oder Henri Salvador oder Serge Gainsbourg. Auch das waren tatsächlich Musiker, die genau wussten, was sie taten. Und da bin ich mir zeitweilig in unserer Schlagerbranche nicht mehr ganz so sicher.
Also Helene Fischer würden Sie nicht singen?
Nein, das würde ich nicht tun. Ich will Ihnen sagen, warum. Es wäre ein zu offensichtlicher Gag. Vielleicht in 20 Jahren.
Könnte man, also Great American Songbook klingt klasse. Wenn ich aber das jetzt übersetze ins Deutsche, großes deutsches Liederbuch, da bin ich ein bisschen ratlos.
Ja, das
da geht's ja schon
immer.
Los, ne?
Ich sag das immer. Ich finde, es gibt ein großes deutsches Liederbuch. Das beginnt im Grunde mit der goldenen Operettenphase in Wien. Also das ist die Zeit, sagen wir mal, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dann kommt die silberne Operette, es geht los mit der lustigen Witwe, also Anfang des 20. Jahrhunderts, geht so etwa bis zum Zweiten Weltkrieg und dann danach kam dann die sogenannte blecherne Operette. Aber fast alle großen Schlager, die wir so aus der alten Zeit kennen, entstammen ja Operetten oder Revuen und das gilt auch für die Songs des American Songbook. Ein populäres Jazzstück, ein populärer Jazzstandard wie If Almost Like Being in Love zum Beispiel, entstammt einem Musical der 40er Jahre, Brigadoon, komponiert von denselben Leuten, die auch My Fair Lady geschrieben haben. Das hat selbst Sonny Rollins gespielt. Das sind Jazzklassiker. Und wenn man mal ein bisschen an der Oberfläche kratzt, kommen dabei Lieder raus, die fast alle vom Broadway stammen.
Sie haben auch die Frage, was wir spielen könnten, was nicht von Ihnen ist, zum Beispiel Cy Coleman genannt. Mhm. Erzählen Sie uns was über ihn. Cy Coleman, so wie im Radio, wie Sie das früher gemacht haben, auch als in Ihrer Radioshow als Professor Bob.
Cy Coleman war ein großartiger Pianist und Songschreiber, hat viele Klassiker geschrieben, vieles, was Frank Sinatra gesungen hat, ein paar sehr erfolgreiche Musicals. Und er hat einen Kultstatus dadurch erworben, dass er 1959 für die damalige Fernsehserie Playboy's Penthouse, die Hugh Hefner moderiert hat, tatsächlich aus seinem Penthouse in Chicago heraus, hat er die Titelmusik geschrieben und leitete die Hausband, ein kleines Klaviertrio. Und die größten Stars, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, gingen ein und aus und ließen sich von ihm begleiten. Und er schrieb halt nicht nur gute Songs, sondern war auch ein fantastischer, unglaublicher Pianist, kreativer Broadway-Geist. Für mich einer der größten und hierzulande leider verkanntesten Musiker.
Wie wir jetzt hören können, in H2 Kultur im Doppelkopf, Cy Coleman.
Those fingers in my hair, that's like come hither stare, that strips my conscience bare, it's witchcraft. And I've got no defense for it, cause the heat is too intense for it. What good would common sense for it do? Cause it's witchcraft, wicked witchcraft. And although I know it's strictly taboo,
der Doppelkopf mit Götz Alsmann und Daniela Baumeister. Götz Alsmann hat kein Zimmer in der WG mehr, zimmerfrei. Beim WDR ist nach 20 Jahren sozusagen die WG aufgelöst worden, aber Radio macht er weiter, viele Pläne gibt es auch. Wie hat das eigentlich Götz Alsmann angefangen mit der Radioleidenschaft und der Sammelleidenschaft vor allem? Die erste Radioshow Professor Bob und da haben Sie Ihre eigene Plattensammlung so quasi vorstellen können.
Genau, ich habe damals wie so viele, viele heute sehr bekannte Kollegen meinen Radiostart gehabt bei Radio Dortmund. Das war ein WDR-Ableger. Damals probte der WDR eine Komplettregionalisierung, 24 Stunden Lokalradio und so etwas, weil man natürlich merkte, dass Privatradio startet langsam durch, wir müssen dem was entgegensetzen. Und das war ein sehr offener Sender. Ich war damals da, um eine halbwegs erfolgreiche Platte zu promoten, kam mit dem Musikredakteur ins Gespräch und sagte, ich hätte immer schon den Traum, eine Jazz-Sendung zu machen im Radio, die aber moderiert wird wie eine Pop-Sendung. Er sagt, das klingt ja gut, wann kannst du anfangen? Wir machen einen Witz und sag morgen. Er sagt, prima, also 19 Uhr, aber sei schon 18.30 Uhr da. So wurde ich ins kalte Wasser gestoßen und ja, seitdem gab es für viele Jahre den Professor Bob. Ich bin dann zu WDR 2, dann später WDR 1 umgesiedelt worden. Hab zeitgleich angefangen, sehr viel Jazz-Sendungen zu machen für WDR 5. Ja, und jetzt ist es so, dass ich seit 16 Jahren bei WDR 4 jeden Montag eine Stunde mache mit Raritäten des Easy Listening und seit Anfang Januar noch zusätzlich 2 Stunden jeden Samstagmittag auf WDR 3 mit Jazz und Jazz-ähnlicher Musik.
Also quer durch auch alle Radioprogramme, also quer durch alle Schubladen. Ja. Sie haben gerade eine Sendung für Margot Hilscher zum 97. Geburtstag gemacht.
Ja, Margot Hilscher ist.
Wer macht denn sowas noch im deutschen Radio heute?
Also Margot Hilscher ist für mich die größte Sängerin der deutschen Schlagergeschichte, fraglos die schönste Frau der deutschen Filmgeschichte. Und es geht ihr noch gut. Sie lebt in so einer typischen 50er Jahre Filmstar-Villa in München, bis hin zum nierenförmigen Swimmingpool. Und sie ist eine großartige Frau. Ich habe auch schon einen Film über sie gedreht und sie ist eine Künstlerpersönlichkeit, die ich einfach sehr, sehr verehre. Das muss man so sagen.
Wir spielen es jetzt mal für uns und natürlich auch für Sie, Götz Alsmann, Margot Hilscher, hier mit Bim Bam.
Bim und Bam.
Bim und Bam.
Als sie es auf Englisch aufgenommen hat, hieß es Ding Dong.
Auch nicht schlecht.
Ja.
Abends, wenn ich schlafen gehe, klingt's vom Kirchturm in der Nähe. Bim Bam. Ich mir mich zur Ruh. Ehe der letzte Ton verklingt, leise durch den Abend schwingt, bim bam, bim bam, schließ ich meine Augen zu. Viele schöne Träume möchte ich haben, Träume, die dann in Erfüllung gehen. Solltest du mich morgen danach fragen?
Margot Hilscher hier in H2 Kultur im Doppelkopf mit Götz Alsmann und Daniela Baumeister und viel Musik in Wort und Ton. Ab Januar machen sie 12 Stunden Sendung im Radio jede Woche in verschiedenen WDR-Programmen. Das ist auch ein Traum für jeden Radiomacher, oder? Ist halt auch ein Albtraum, weil man muss sie erstmal füllen.
Ja, es ist viel Arbeit, aber es macht doch unglaublich Spaß. Und ich lege halt wirklich Schallplatten auf, die vielleicht nur einmal in diesem Jahrhundert, einschließlich des letzten Jahrhunderts, im Radio gespielt werden.
Zum Beispiel.
Ich habe neulich eine Sendung gemacht über Calliope-Musik. Das ist eine Dampforgel, wie sie früher auf den Mississippi-Dampfern gespielt wurde. Eine richtig gespielte Orgel mit Tasten, die aber mit Dampfkraft Töne erzeugt. Und ich bin ganz sicher, dass es das erste und wahrscheinlich das bislang einzige Mal war, dass in Deutschland historische Calliope-Aufnahmen gespielt wurden, zu einer einigermaßen passablen Sendezeit.
Ich finde das toll. Redet Ihnen irgendjemand da rein?
Nein.
Stimmt bei Ihnen dann einfach die Quote? Können Sie machen, was Sie wollen?
Ja, ich bekomme sehr viel zustimmende Post. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Wie das immer so ist, der Flurfunk im Rundfunk sagt ja immer, oh, diese Sendungen haben alle keine lange Lebensdauer mehr und das wird bald aufhören. Und wenn dann der Flurfunk am dichtesten ist und die Gerüchteküche am lautesten brodelt, dann ruft die Fernsehdirektorin und der Wellenchef von WDR3 an und sagt, hättest du nicht Lust noch ab kommenden Januar, also es war jetzt von der letzte Januar, jeden Samstag noch 2 Stunden zusätzlich zu machen. Ich glaube schon, dass man auch erkennt, dass man bei bestimmten Wellen des öffentlich-rechtlichen Senders seine Duftmarken auch ausleben sollte. Sonst wird er wahrscheinlich in der Gunst des Publikums gänzlich untergehen.
Wie sehen Sie die Zukunft des Radios?
Es wird uns in 5 Jahren noch geben. Wahrscheinlich nicht mehr mit dem Transistorradio und der Antenne. Ich sag mal so, eine akustische, redaktionell gesteuerte, inhaltsschwangere Berieselung, Unterhaltung und Information wird immer auf ein Publikum treffen, da bin ich ganz sicher. Egal, ob das jetzt aus dem Rechner kommt, ob das übers Internet verbreitet wird oder über die klassischen Ätherwellen. Ganz ohne wird es nicht gehen.
Nicht nur Great American Songbook, deutsche Schlager aus den 20er, 30er, 40er Jahren oder französisches Chanson, sondern auch Musik von Jean Gilberto. Haben Sie mal auf einen Zettel geschrieben, was wir spielen könnten? Ja. Das ist jetzt ja nicht Ihr normaler Fundus, oder? Gibt es den überhaupt, den normalen Fundus?
Also ich habe eine starke Bossa Nova-Affinität und viele Titel von mir, wie zum Beispiel auch Indiskret, sind ja Bossa Nova-Nummern. Ich habe sowohl beim American Songbook-Album als auch beim Chanson-Album etliches im Bossa Nova-Rhythmus. Das ist für mich eine der besten Musiken aller Zeiten. Es ist für mich auch so, sagen wir mal, die zeitliche Endphase. Der Höhepunkt der Bossa Nova-Welle war zwischen 1962 und 1964. Danach hat Musik einfach auch aufgehört, mich zu interessieren. Bossa Nova ist eine großartige Kunstform. Bossa Nova ist etwas Ureigenes, was die Brasilianer aus Volksmusik und Jazz und relativ moderner klassischer Musik selbst zusammengebastelt haben. Bossa Nova ist etwas, was die Jazzmusik massiv beflügelt und beeinflusst hat. Und unlängst habe ich noch ein altes Album Secondhand aufgetrieben von Nana Gualdi und Rolf Kühn aus den 60er Jahren. Das heißt Nana und Rolf in Action, klingt fast wie ein Pornofilm. Da spielen die beiden Schlager im Bossa Nova Rhythmus. Eine wunderbare Platte und Bossa Nova hat etwas Hypnotisches. Bossa Nova hat etwas, was sofort ins Herz geht. Und Bossa Nova kann sowohl im Sentimentalen als auch im extrem Fröhlichen funktionieren. Um es nochmal zu sagen, ich bin ein riesiger Bossa Nova Fan.
Gehen Sie eigentlich auch dann in so Plattenbörsen oder alte Plattenläden und stöbern Sie?
Letzteres, ja. Überall in Deutschland, ich bin ja sehr viel auf Tournee, habe ich Adressen und Stammläden, wo ich mal reingucke. Und in einigen habe ich sogar ein eigenes Fach, ja, wo die Betreiber dann schon mal was zurücklegen, wissen, im halben Jahr bin ich wieder da. Und, ja, da kann man ja nicht Nein sagen.
Und warum man so schwärmen kann über Bossa Nova, das hören wir jetzt im Doppelkopf in H2 Kultur mit Jean Gilberto. Ding, 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 ding.
Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralice, Alice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão.
Der Doppelkopf in H2 Kultur mit Götz Alsmann und Daniela Baumeister und Musik aus Brasilien, João Gilberto. Wenn jemand wie Sie so viele verschiedene Sachen macht, Götz Alsmann, und überall offenbar sehr gut ankommt, wie werden Sie denn gerne selber wahrgenommen, beziehungsweise wie würden Sie denn gerne wahrgenommen werden?
Ich glaube, sehr unterschiedlich. Das hängt mit dem zusammen, was ich mache. Im Fernsehen, was ich im Fernsehen mache, ist, das weiß ja jeder, der jetzt immer frei mal gesehen hat, jetzt nicht unbedingt von allerhöchster Seriosität geprägt. Da bin ich sicherlich gern der Clown, der Spaßmacher, der Mann, der fürs Sackhüpfen zuständig ist. Meine Radiosendungen mache ich schon sehr seriös. Meine Musik eigentlich auch, mit einem gewissen Hang zum Perfektionismus, der in allen anderen Lebensphasen von mir nicht so durchschlägt. Ich denke, wenn man mich als relativ ernsthaften Radiomann, als halbwegs ernsthaften Musiker und als Gott sei Dank nicht so ernsthaften Fernsehmoderator wahrnimmt, dann haben wir das eigentlich schon ganz gut auf die Kette gekriegt.
Und wenn unter den vielen Preisen unter anderem auch der Brillenmann oder Krawattenmann des Jahres ist, nehmen Sie das gerne mit?
Also das war genau der Preis, von was ich unbedingt haben wollte. Der Krawattenmann des Jahres, der wurde Mitte der 60er Jahre zum ersten Mal an den von mir ja als großartiger Moderator verehrten Hans Joachim Kuhlenkampf verliehen. Und da war ich 9 oder so und ich wollte diesen Preis unbedingt haben. Und dann kriegte ihn jeder, kriegt ein Politiker den oder Sportmoderatoren, und ich dachte mir, warum kriege ich den nicht? Und das fiel mir ein, weil ich nicht prominent bin. Ja? Und als ich dann in diese Branche einstieg, habe ich immer geguckt, wer steht auf der Shortlist des Krawattenmanns des Jahres. Und 2004 war es endlich soweit. Der Brillenträger des Jahres, na gut, das ist auch schön, aber darum habe ich mich nicht gestritten. Selbst der Grimme-Preis kam völlig unverhofft, aber der Krawattenmann des Jahres, das war der Preis, den ich unbedingt haben wollte.
Ziehen Sie denn Krawatte, Anzug auch mal aus, wenn Sie privat sind und segeln gehen? Und kämmen sich die Haare dann nach unten?
Die Haare kämme ich mir nicht nach unten, ich trage dann meistens eine Mütze, aber in der Tat, sie spielen darauf an, ob ich in der Öffentlichkeit in Jogginghosen oder Boxershorts vorkomme. Nee, ich versuche schon noch ein gewisses Maß an Restwürde zu bewahren.
Ja, aber ein schönes Sweatshirt auf dem Segelboot ist ja auch Restwürde.
Ah, Sie haben ein Foto von mir entdeckt.
Ja.
Ich habe das damals eher als Pullover betrachtet, aber bitteschön.
Aber weil Sie das gerade sagen mit Respekt, ich wundere mich manchmal schon auch in Konzerten, dass die Leute in ausgetretenen Turnschuhen und Jeans ins Konzert gehen. Und eigentlich ist es doch eine Gelegenheit, sich auch mal ein bisschen hübsch zu machen, auch als Mann.
Ja, gerade. Und für uns Männer ist es eigentlich ganz einfach. Aber ich weiß auch nicht, was da für Generationskonflikte nicht abgearbeitet worden sind. Ich wundere mich, dass auch zu Opernpremieren Leute gehen, als wollten sie noch Holz hacken und die Gartenpumpe reinigen. Das muss nicht sein. Ich finde, es ist auch dem Künstler gegenüber eine nicht gerade von großem Respekt gekennzeichnet, muss ich ehrlich sagen. Denn vom Künstler verlangt man natürlich zu Recht Respekt vom Publikum.
Ja.
Ebenso die Unsitte, mit angeschaltetem Handy in ein Konzert zu gehen.
Das Handy muss jetzt ja für die Wunderkerzen herhalten.
Ja,
auch schade.
Ja, dann wird das Handy hochgehalten und meine Frau war lang Standesbeamtin und hat berichtet, wie dann halt damals die Leute bei Trauungen am schönsten Tag ihres Lebens, eigentlich diesen Tag, großen Tag im Leben ihrer Tochter, ihres Sohnes, eigentlich nur durch das Kameraobjektiv wahrgenommen haben. Sie haben nicht die Umgebung wahrgenommen, sie haben nicht das Gefühl des Tages wahrgenommen, sie haben nicht den großen, persönlichen, emotional aufgeladenen Augenblick wahrgenommen. Nein, sie haben nur in so ein Objektiv geguckt. Ich finde, man nimmt sich auch sehr viel, denn angucken tut man sich ja nie wieder.
Wir haben eben schon das Segeln angesprochen, beziehungsweise ich habe eben schon das Segeln angesprochen. Ist das so auch ein Traum von Freiheit, und haben Sie mehr Zeit dafür jetzt, wenn Sie das Fernsehen nicht mehr so exzessiv betreiben?
Es ist leider total verkümmert, denn meine Tourneen sind immer exzessiver geworden. Wir haben letztes Jahr über 100 Konzerte gespielt.
Keine Zeit für Hobbys.
Da fallen solche Hobbys komplett hin.
Für die große Freiheit. Aber Sie werden ja 60 im nächsten Jahr.
Ja, dann, vielleicht kaufe ich mir dann endlich ein Boot. Ja. 60 ist das neue 40, hat mir neulich eine Bekannte gesagt.
Ja.
Als ich anfing zu klagen über irgendein Zipperlein, und sie sagte, mein Gott, Götz, hör auf, halt die Klappe, 60 ist das neue 40. Und da habe ich gedacht, das stimmt, natürlich.
Wir werden auf ihn verzichten müssen, zumindest in der Zimmerfrei-WG. Mhm. Aber er macht wieder mehr Radio, das haben wir eben gehört. Und er ist sehr, sehr viel unterwegs auf den Bühnen dieser Welt und vor allem in Deutschland. Ideen finden, Programm füllen, Konzepte verkaufen. Das sieht alles ganz leicht aus und hört sich auch alles ganz leicht an. Aber das ist ja vermutlich auch alles Handwerk und harter Job. Was ist Job und was ist Spaß bei Ihnen?
Das ist ja eigentlich das A und O, dass es beiläufig aussehen soll. Nicht gleichgültig, aber beiläufig. Aber es gibt eine alte Kabarettistenweisheit, um was aus dem Ärmel zu schütteln, muss man vorher was reintun. Und so sind diese Projekte sind sehr gut vorbereitet. Zum Beispiel diese Broadway- oder Paris-Alben. Demnächst kommt ein Rom-Album, um die Reisetrilogie zu vervollkommnen. Wir suchen uns eine Stadt aus, die Großes geleistet hat für die Geschichte der Unterhaltungsmusik. Wir suchen die Stücke. Ich forsche nach historischen deutschen Texten. Dann werden Arrangements geschrieben. Wir kommen perfekt einstudiert an in der jeweiligen Stadt. Es ist zu teuer, ins Sear-Sound-Studio nach Manhattan zu gehen und sich dort erst Gedanken zu machen, was sollen wir eigentlich machen. Das muss schon funktionieren. Unser französischer Produzent wartet dann auf uns, ist auch im Bilde, was wir vorhaben. Und dann beginnt eine sehr konzentrierte Phase. Wir sind da sehr altmodisch. Wir erarbeiten es nicht im Studio, wir erarbeiten es vorher. Ich schreibe für jedes Stück ein Arrangement. Es werden Notenblätter verteilt. Diese sehr altmodische Herangehensweise. Rockmusik wird anders hergestellt, funktioniert anders. Die ist es eigentlich, was mich am meisten reizt am Musizieren. Ich bin kein Freund der Jam-Session, ich bin kein Freund des im Studio mal rumdaddeln und ausprobieren, das liegt mir überhaupt nicht. Ich möchte wirklich extrem zielstrebig rein ins Studio und möglichst schnell auch wieder raus aus dem Studio. Und das gilt eigentlich für alles, was ich mache deswegen kriegt man auch viel auf die Reihe, das muss man ganz klar sagen.
Demnächst kommt auch eine Weihnachtsgeschichte wieder.
Ja.
Das ist eine Dreifach-CD, ne?
Ja, wir haben vor 10 Jahren ein Album rausgebracht. Wir heißt in diesem Fall die WDR Big Band und ich. Mit Weihnachts- und Winterschlagern, Songs, Liedern. Das war die erfolgreichste Platte meines Lebens. Und dann haben wir nach fast einem Jahrzehnt zum letzten Weihnachtsfest einen zweiten Teil nachgelegt. Und jetzt wird es eine Box geben zum Fest mit Teil 1, Teil 2 und einer Live-CD. Also die WDR Big Band ist ja nun neben der HR Big Band, der SWR Big Band und der NDR Big Band eine der ganz großen europäischen Big Bands, muss man wirklich sagen. Und das war natürlich ein besonderes Vergnügen, mit diesen grandiosen Künstlern auf Tour zu gehen und im Studio zu stehen.
Sie haben das Wort altmodisch jetzt schon ein paar Mal in den Mund genommen. Sind Sie tatsächlich richtig altmodisch, so auch im normalen Leben, im Privatleben?
Ja, ich glaube schon, ja.
Was ist für Sie altmodisch und was ist der Reiz daran?
Ich glaube, dass altmodische Sein nicht dasselbe ist wie altfränkisch sein. Mhm. Nicht dasselbe ist wie nicht mehr mitdenken. Mhm. Es ist nicht dasselbe wie nicht mehr beobachten, was so passiert. Altmodisch sein kann sich an ein paar wenigen Dingen festmachen. An einem Sinn für Kleidung, an einem Sinn für Handwerk. Es ist altmodisch, wenn ich mir ein paar richtig gute Schuhe kaufe und bringe sie regelmäßig zum Schuster, der neue Sohlen und Absätze dran macht, als dass ich mir irgendeinen billig zusammengeklebten Quatsch kaufe, den ich nach 6 Wochen wieder wegschmeiße. Ich verstehe unter altmodisch auch, dass noch ein paar Umgangsformen gepflegt werden, die es möglich machen, zivilisiert miteinander zu verkehren. Das finde ich altmodisch, aber schön altmodisch. Und ansonsten ist mein Film- und Musikgeschmack sicherlich dramatisch altmodisch, wenn nicht sogar reaktionär.
Ich finde das eigentlich alles ganz normal. Wenn Sie das alles mögen, was hassen Sie denn besonders?
Ich hasse nichts. Es gibt vieles, was ich nicht mag. Ich habe überhaupt kein Empfinden für Popmusik und auch weite Teile dessen, was uns heute im Fernsehen, namentlich im Privatfernsehen, zugemutet wird. Ich könnte jetzt sehr schön altmodisch nach sehr, sehr schönen Begriffen suchen, die das kennzeichnen, aber ich bleibe doch einfach bei der schönen alten, aber durchaus den Kern der Sache treffenden Formulierung. Es ist scheiße. Und da muss man nicht mitmachen. Deswegen ist Fernsehkonsum eingeschränkt, Rundfunkkonsum eingeschränkt. Und mittlerweile nehme ich auch nicht mehr jedes Nachrichtenmedium mit, weil es teilweise auch ärgerlich ist, wie, was, wo berichtet wird. Auch das gehört sicherlich zu den Dingen, die man im Laufe der Jahre kapiert, dass 2, 3 Kernmedien meistens ausreichen, wenn man sie seriös konsumiert.
Werden Sie mal gerne so als Fluchtpunkt in der Zeitmaschine?
Darüber denkt doch jeder mal nach.
Wo würden Sie denn gerne hin?
Ja, ich habe mir das oft überlegt. Ich glaube gar nicht so sehr, dass ich in eine Zeit zurück möchte, um meine alten Idole zu treffen. Mal vierhändig Klavier spielen mit Michael Jari oder ein Champagner trinken mit Richard Tauber. Nein, ich glaube, das ist es gar nicht. Ich glaube, ich wäre gerne mal Mäuschen, wie früher so ein normaler Musikabend abgelaufen ist. Wie wenig Technik.
Früher heißt in diesem Fall was?
Das haben wir Anfang der 50er Jahre. Mhm. Ich habe mich oft mit den Künstlerinnen von damals, mit Margot Hilscher, mit Evelyn Künnecke, mit Bibi Jones, mit Chris Howland unterhalten. Wie waren die Tourneen früher? Wie sind die abgelaufen? Und wenn die das erzählen, finde ich das immer faszinierend, weil der heutzutage ja wichtigste Aspekt überhaupt, der technische Aspekt, damals die mit Abstand geringste Rolle gespielt hat. Ja, wenn dann zwei winzige Lautsprecher auf der Bühne standen, noch verschämt dekoriert mit einem Gummibaum, damit ja keine Technik auf der Bühne zu sehen war. Und es gab zwei Mikrofone für den ganzen Abend und wer ein Solo spielte oder sang, musste einfach etwas näher ans Mikrofon gehen. Und das hat funktioniert. Und während man nachmittags noch im goldenen Saal der Westfalenhalle auftrat, war schon ein Vorauskommando mit einer zweiten Kapelle unterwegs in Münster, um im Weißen Saal der Halle Münsterland den gleichen Schlagerabend für die Zeit ab 19 Uhr auf die Bretter zu bringen. Und diese zwei Vorstellungen, 250 Tage im Jahr nonstop ohne einen einzigen freien Tag durchzuziehen, dazu gehörte eine Menge. Da wäre ich gern mal Zeuge.
Die Musik ist zeitlos.
Absolut.
Singen wir doch noch mal was, beziehungsweise Sie, was Sie von sich gerne hören würden.
Wir haben vorhin über Theo Markeben gesprochen. Mhm. Theo Markeben ist bei all meiner Wertschätzung für Michael Jari, Peter Kreuter und so weiter die vielleicht schönste Melodie in der deutschen Schlagergeschichte gelungen. Das ist bei dir, war es immer so schön.
Ich finde es auch schön bei Ihnen.
Wie schön.
Götz Alsmann, es war ein großes Vergnügen. Gar nicht altmodisch, im Hier und Jetzt und in dieser Sendung im HR2 Kultur Doppelkopf. Danke für das Gespräch.
Danke, Frau Baumeister, das Vergnügen war auf meiner Seite.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, viele neue Ideen, vieles entspanntes, tolles Musikhören, Entdeckungen. Mein Name ist Daniela Baumeister. Schönen Tag, machen Sie es gut.
Muss nun alles, alles enden, weil ich dich nun doch verlor. Und dass meine kleine Welt wie ein Kartenhaus zerfällt, schmerzt mich sehr. Ich steh da mit leeren Händen und bin ärmer als zuvor. Denn mein Reichtum warst nur du, und nun frag ich mich, wozu.